das ist ein Realitätscheck. Also ich habe eigentlich nur Feedback von der Welt bekommen, ob der Weg, den ich bislang gegangen bin, erfolgreich war, ob der mich zu meinem Ziel führt. Und der Realitätscheck sagt an der Stelle, nein, dieser Weg hat nicht funktioniert.
So spricht René Träder von Scheitern, ohne das Wort Scheitern zu benutzen. Er ist Psychologe, Coach und Journalist und der Gast in dieser besonderen Flopcast-Ausgabe. Denn heute geht es nicht um eine einzelne Scheitergeschichte und einen neuen Traum, sondern wir lernen, wie wir gut mit Misserfolgen, Flops und Ähnlichem umgehen können. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Anja Bolle.
Der Flopcast, wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer in Kooperation mit Lexware.
Diese Folge ist auch eine besondere Folge, weil René Träder den Detektor FM Stand auf der Leipziger Buchmesse besucht hat und dort mit meinem Kollegen Stefan Ziegert gesprochen hat. René erzählt unter anderem von seiner eigenen Scheitergeschichte und hat Tipps und Tricks, wie wir aus psychologischer Sicht besser mit Flops, Krisen und Stress umgehen können.
Detektor FM live von der Leipziger Buchmesse und ich freue mich besonders auf unseren Gast René Träder.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, vor allem, dass hier Menschen vor uns sitzen, die zuhören. Voll schön für so einen Podcast.
Ich darf dich ganz kurz vorstellen. René Träder ist Journalist, hat lange beim Radio gearbeitet. Er ist Psychologe und Coach und sein Schwerpunkt ist Arbeits- und Organisationspsychologie. Vor einiger Zeit hat er auch ein Buch darüber geschrieben, wie wir unsere psychische Widerstandskraft stärken können. Das Zauberwort ist Resilienz. Und der Titel des Buches, das Leben so nein, ich so doch, wie du besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehst. Und da finde ich, gibt es eine ganz große Überschneidung zu dem, was wir hier im Flopcast machen und zu besprechen. Auch in der neuen Staffel teilen Gründerinnen und Gründer ihre Geschichte, wie sie gescheitert sind, was in den meisten Fällen ja auch sehr belastend ist und Stress auslösen kann. Und wir sprechen in dieser Staffel aber auch darüber, wie aus dem Scheitern etwas Neues erwächst, also eine neue Idee oder ein neuer oder vielleicht auch alter Traum. Und wie wir lernen können, besser mit dem Scheitern umzugehen und wie wir Kraft schöpfen für das Neue, das wollen wir jetzt mal aus psychologischer Sicht betrachten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist. Fangen wir mal vielleicht mit der ganz persönlichen Sicht an. Du sagst selber, dein Leben ist bisher nicht unbedingt geradlinig verlaufen. Aber so zwei Konstanten, würde ich mal sagen, gibt es aus beruflicher Perspektive. Das eine ist die Psychologie und das andere sind Medien, oder?
Ganz genau. Und man kann sich ja auch fragen, welches Leben läuft überhaupt geradlinig? Also haben wir nicht alle Brüche und Veränderungen und Dinge, die nicht so geklappt haben? Und die Frage ist halt immer so ein bisschen, wie schauen wir da drauf? Und bei mir hat sich das total schön ergeben, dass Medien und Psychologie so eine neue Einheit geworden sind.
Das heißt, es ergänzt sich sehr gut.
Es ergänzt sich sehr gut, was ich nicht gedacht hätte zu Beginn, als ich diesen Bruch hatte vom Radiomoderator zum Psychologiestudenten, hatte ich so damals dieses Gefühl, ich würde alles wegschmeißen, was ich mir erarbeitet habe. Ich habe knapp 10 Jahre beim Radio gearbeitet und habe irgendwann gekündigt, um Psychologie zu studieren. Und das war schon so ein Punkt, der sich wie Scheitern angefühlt hat, eben diese Frage, habe ich mich für den falschen beruflichen Weg entschieden? Bin ich gescheitert mit dem, was mir eigentlich wichtig war? Und wirklich werfe ich alles weg, was ich kann, meine Fähigkeiten, meine Talente, mein Wissen. Und die Erkenntnis, die ich jetzt habe, ist, ich habe gar nichts weggeworfen. Ich habe alles mitgenommen in mein neues berufliches Leben. Und ich glaube, das geht uns eigentlich immer so, dass wir was lernen. Und wenn wir einen neuen Weg gehen, dann nehmen wir das ja mit, weil wir diese Fähigkeiten ja auch anders nutzen können.
Das heißt, wenn du auf diese Zeit zurückschaust, ist das der konkrete Scheitermoment für dich in deinem Leben gewesen?
Naja, ist ein bisschen die Frage, was verstehst du unter Scheitern und was ist das Wort, worauf wir uns irgendwie einigen?
Ja.
Aber es hat sich zum damaligen Zeitpunkt angefühlt wie Scheitern und mein Wort, das ich hatte, war die innere Kündigung. Also ich bin zur Arbeit gefahren, so ein Dreivierteljahr ungefähr, und habe mich gefragt, warum eigentlich? Also ich hatte keine Freude mehr, obwohl ich wahnsinnig viel ursprünglich mal dafür getan habe, um beim Radio arbeiten zu dürfen. Und das ist ein langer Weg, du weißt das vielleicht auch. Und dann irgendwann dieses Gefühl zu haben, ich bin hier nicht mehr richtig und ich habe für mich vielleicht auch gar keine Vision, wie ich, da war ich Ende 20, bis zur Rente noch irgendwie arbeiten soll, weil ich alles gemacht habe, was man machen konnte und ich hatte das Gefühl, ich kann mich gar nicht mehr weiterentwickeln. Und das fühlte sich dann schon an wie Scheitern erstmal und es war ein tiefes Tal und auch eine große Traurigkeit, weil ich auch dachte, meine Güte, ich kann ja gar nichts. Also ich arbeite beim Radio und ich kann reden, aber ansonsten kann ich gar nichts. Das war so diese Idee, die ich zu dem Zeitpunkt hatte.
Und wie bist du mit diesen beruflichen Zweifeln umgegangen und mit diesem Hin und Her? Was hat dir geholfen? Wie bist du da rausgekommen?
Also ich habe viel gesprochen mit anderen und das ist, glaube ich, immer so meine Lösung, ganz viel reden mit anderen und eine Idee davon kriegen, so als Spiegel eben auch. Was haben die für Gedanken? Wie schätzen die das ein? Und ja, einfach auch durch dieses tiefe Tal gehen und auch merken, dass das ein Endpunkt ist, den ich so nicht mehr weiterführen kann und dann eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, vor der ich auch Angst hatte, nämlich zu kündigen, kein Geld mehr zu verdienen und dann in ein Studium zu gehen, wo ich 30 bin und mit mir sind 18-Jährige da und auch nicht genau zu wissen, ob aus diesem Studium mal was wird, weil ich meine, wir interessieren uns alle für Psychologie, aber ist das wirklich am Ende der richtige Job für mich? Und das hat mir, glaube ich, diesen Mut gegeben, trotz Angst zu kündigen und trotz Angst, mich in dieses Ungewisse hineinzubegeben.
Ja.
Aber dafür musste ich erst den Schmerz haben. Ohne den Schmerz hätte ich es nicht gemacht.
Auf jeden Fall, auf diese Punkte kommen wir gleich nochmal und wie man das vielleicht gut und sinnvoll verarbeitet, auch für die Zukunft, um damit auch vielleicht ein neuer Traum entsteht. Aber du hast es gerade schon angesprochen, wir müssen uns vielleicht erstmal einigen über den Begriff Scheitern, was wir darunter verstehen. Ich sag mal, Scheitern ist ja für viele negativ konnotiert und wir haben auch Gründerinnen und Gründer hier im Flopcast schon gehört, die das Wort, ich sag mal, vermeiden oder vielleicht umdeuten, zum Beispiel Zhang Yu Chu aus der zweiten Folge dieser Staffel, die sagt zum Beispiel in Bezug auf das Scheitern, manchmal gewinne ich, manchmal lerne ich. Das heißt, das Wort verlieren, was ich jetzt mal in Bezug setzen würde und in den Rahmen von Scheitern, versucht sie eigentlich zu vermeiden. Ist das eine gute Strategie aus psychologischer Sicht?
Wörter sind ja wahnsinnig machtvoll. Und ich will dir vielleicht mal ein kurzes psychologisches Experiment erzählen, was das so wunderbar verdeutlicht. Und zwar gibt es ein Experiment, wo man Menschen einen Autounfall vorgespielt hat, wo zwei Autos ineinander fahren. Und danach hat man sie gefragt, wie schnell ist denn dieses Auto gefahren? Und die Antwort der Menschen hing davon ab, wie man die Frage formuliert hat. Wenn man gesagt hat, wie schnell war dann das Auto, als es in das andere gefahren ist, haben die weniger km/h gesagt, als wenn man gesagt hat, wie schnell war dann das Auto, als es in das andere hineingeschmettert ist. Allein die Frage verändert unsere Wahrnehmung. Und genauso ist es eben auch bei dem Scheitern. Wenn ich eben durch die Welt laufe und sage, ich bin gescheitert mit dem Job, mit dem Projekt, mit der Beziehung oder was auch immer, erzähle ich mir eine ganz andere Geschichte. Das ist eher diese Opferhaltung. Es ist dieses Endgültige. Es ist fast wie so ein Naturgesetz. Ich kann das nicht. Und wenn ich aber für mich eben prüfe, was heißt denn Scheitern eigentlich? Ist das wirklich endgültig? Ist es ein absoluter Punkt, wo es nicht mehr weitergeht? Oder ist da auch eine Chance drin? Ist da auch was Gutes drin? Kann ich daraus was lernen? Ist es eine Änderung meines Weges, wo ich am Ende vielleicht sogar viel glücklicher bin, dann kann ich natürlich ganz anders mit dem Ereignis umgehen und erzähle mir auch eine andere Geschichte, die mich optimistischer macht, die mir neue Ideen gibt und die mich vielleicht auch wieder ins Handeln bringt.
Aber du sagst selber, auch in deinem Buch schreibst du es, wichtiger Schritt auf jeden Fall ist eine Akzeptanz. Das heißt, an irgendeiner Stelle, wir dürfen nicht wegreden, dass es trotzdem Probleme gibt. Also das heißt, so ein Begriff des Scheiterns und zu akzeptieren, die Dinge sind jetzt erstmal nicht gut gelaufen, dieser Schritt muss auf jeden Fall da sein.
Genau, weil sonst leben wir in so einer Fantasiewelt und reden uns ein, es kann immer noch klappen, es geht weiter und wir ändern dann halt eben auch nichts. Und diese Akzeptanz ist ganz wichtig. Und Akzeptanz heißt ja auch nicht, dass ich es gut finde. Akzeptanz heißt erstmal nur, dass ich hinschaue und dass ich sage, jawohl, hier bin ich zu einem Endpunkt gekommen, hier geht's nicht mehr weiter. Und dann ist die Frage, möchte ich aber gerne weiterkommen oder was gibt's jetzt für Möglichkeiten, um weiterzukommen? Und das braucht halt eine aktive Auseinandersetzung. Wenn ich halt immer nur sage, wir sind gescheitert als Beziehung oder wir sind gescheitert als Jobidee oder als Solo-Selbstständig zu sein, dann mache ich ja so einen Stempel drauf und es ist ja so ein wahnsinniges Ende und auch so eine Schwäche, woraus ja eigentlich nichts Produktives erwachsen kann.
Das heißt, du würdest auch sagen, das Wort Scheitern ist in Ordnung erstmal? Also wir brauchen jetzt kein neues Wort dafür.
Ja, doch, ich finde schon. Also ist halt immer so ein bisschen die Frage, ob man aus dem Alltagsverständnis auf Scheitern schaut, dann ist es ja eigentlich nur ein negativer Begriff. Wenn man sich aber anguckt, was der Begriff eigentlich meint, dann finde ich ihn total in Ordnung. Da steckt ja drin scheiden, also aufspalten oder trennen. Und auch der Holzscheit ist ja etwas Abgespaltenes. Das heißt, es ist ja erstmal nicht Müll oder was Negatives, sondern es ist nur etwas Abgetrenntes. Das heißt, hier ist was kaputt gegangen, da ist was in Teile zerfallen. Und das sich genau anzugucken, diese Teile, das ist ja total konstruktiv. Und dann zu sagen, was kann ich daraus lernen für die nächsten Schritte? Und ich würde sagen, ein Begriff, der für mich total gut ist, auch wenn ich mit Unternehmen arbeite oder im Coaching mit Einzelpersonen arbeite, statt Scheitern eigentlich zu sagen, das ist ein Realitätscheck. Also ich habe eigentlich nur Feedback von der Welt bekommen, ob der Weg, den ich bislang gegangen bin, erfolgreich war, ob der mich zu meinem Ziel führt. Und der Realitätscheck sagt an der Stelle, nein, dieser Weg hat nicht funktioniert. Aber das heißt ja nicht, dass das ganze Vorhaben deshalb nicht funktionieren könnte.
Ja, diese Herleitung mit dem Holzscheit von Scheitern, das haben wir in der früheren Staffel hier im Flopcast auch schon mal gehört. Und da fand ich ganz spannend, dass quasi auch eine Strategie damit umzugehen ist, zu sagen, unser Selbst muss facettenreicher sein. Ne? Also kann man sich vorstellen, Holz, das wird gespalten. Und umso mehr man beispielsweise sich identifiziert mit dem beruflichen Ich, sage ich jetzt mal so, und wenn das abgespalten wird, umso mehr wird mir weggenommen. Das heißt, ist das eine gute Strategie zu sagen, wir müssen sehr facettenreich sein, es muss mehrere Ichs geben, also das Ich als Privatperson, das berufliche Ich, damit es uns auch so ein bisschen bewahrt vor so einem großen Verlust und so einem großen Schmerz?
Genau, also Scheitern definiert ja nicht dich als Person, aber die große Gefahr ist natürlich, dass wir uns ganz doll identifizieren mit dem, was wir tun und natürlich gerade auch in der Selbstständigkeit. Der Postcard richtet sich ja an Solo-Selbstständige und in der Selbstständigkeit bin ich ja mein Unternehmen und wenn meine Ziele nicht klappen oder wenn die Dinge, die ich vorhabe, nicht so funktionieren, wie ich das will, dann hat das natürlich die große Gefahr, dass ich das wahnsinnig stark mit mir identifiziere, weil ich ja als Solo-Selbstständiger in der ersten Reihe stehe und ein Unternehmen, was ja viele Abteilungen hat, die bin ja alle ich. Also ich bin das Marketing, ich bin das Sekretariat und so weiter. Und das heißt, wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist eben die Frage, oh Gott, bin ich gut, bin ich schlecht? Und da ist schon die große Gefahr, dass ich einen ganz negativen Stempel auf mich drauf mache und mich zu überidentifiziere. Und es macht natürlich total viel Sinn zu sagen, da gibt's den beruflichen René oder den beruflichen Stefan und da gibt's aber auch noch den privaten Menschen. Und das natürlich in verschiedenste Aspekte aufzuteilen, aber vor allem das, was gescheitert ist, lohnt sich aufzuteilen in verschiedene Aspekte, um eben auch Ursachen und Gründe und Wirkweisen genau zu erkennen und zu sagen, welcher Teil von diesen ganzen abgespaltenen Sachen lohnt sich denn nochmal zu überdenken.
Jetzt kommen wir ganz konkret mal auf die Frage, wie wir uns vielleicht darauf vorbereiten können. Jetzt ist es ja zumindest statistisch gesehen nicht ganz unwahrscheinlich, dass ich als Gründer oder Gründerin mit einer Idee scheitere oder als Solo-Selbstständiger. Ist es denn, vielleicht das zuerst gefragt, ist es denn überhaupt sinnvoll, sich darauf vorzubereiten? Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn ich die ganze Zeit an Scheitern denke oder daran denke, wie ich mich darauf vorbereite, ist es eine gute Idee?
Die Angst vor dem Scheitern, die uns hemmt, ist sicherlich keine gute Idee. Die Auseinandersetzung mit dem, was schiefgehen kann, ist eine spitzenmäßige Idee, weil wir dadurch ja Gefahren identifizieren können, wo wir direkt gegenwirken können. Und das ist auch genau etwas, was ich zum Beispiel mit Unternehmen mache, wenn die ein neues Projekt gründen und die sagen, wir wollen gerne eine Begleitung bei diesem Prozess. Eine wunderbare Übung, die man auch im Privaten machen kann, ist, dass man so eine Art Zeitungsartikel schreibt und zwar aus der Zukunft und reinschreibt, was ist schiefgegangen? Warum ist es gescheitert? Das muss jetzt nicht nur ein berufliches Projekt sein, das kann auch ein privates Projekt sein. Die Hochzeit, die man plant oder die neue Beziehung, die man eingeht. Und da mal einen Zeitungsartikel zu schreiben, warum ist das schiefgegangen? Und wirklich so einen richtig zugespitzten Bild-Zeitungsartikel vielleicht zu schreiben, um dadurch auf Dinge zu stoßen, die man vielleicht verdrängt. Weil man ist ja in so einer euphorischen Phase. Man will ja erfolgreich sein. Man will glücklich sein. Man will die Dinge schaffen. Und auch in einem Team kann ganz schnell natürlich so ein sehr toxisch positives Denken entstehen, dass man sich gar nicht mehr traut, Missstände oder Fehler anzusprechen oder zu antizipieren, die entkommen könnten und sich einfach mal bewusst hinzusetzen und gerade in einem Team sich zu fragen, was sieht denn jeder, was kann jeder erkennen, was schiefgehen könnte und dann daraufhin eben Pläne zu schmieden und zu sagen, ach Mensch, daran haben wir gar nicht gedacht, dass das passieren könnte. Und sozusagen vorzubeugen. Und das ist eine super gute Strategie, anstatt eben nur mit dieser Positivität sich in was reinzustürzen und das, was man vielleicht schon so als Bauchgefühl mit hat, nicht auszusprechen.
Das heißt, das wäre so eine von verschiedenen Übungen, die man machen kann, um resilienter zu werden, um seine psychische Widerstandskraft zu stärken. Mhm. Welche Übungen gibt es da noch?
Also ich glaube, es ist vor allem ganz wichtig, die Selbstwirksamkeit zu stärken. Das ist mit ein Aspekt von Resilienz. Und Selbstwirksamkeit bedeutet eben, dass ich selbst aus mir heraus diese Idee habe, etwas gestalten zu können, etwas verändern zu können. Und man kann sich das wie so ein Zentimetermaß vorstellen. Wie viel Selbstwirksamkeit habe ich denn? Ich kann ganz wenig Selbstwirksamkeit haben und ganz viel Selbstwirksamkeit haben. Und man weiß aus Studien, Menschen, die sehr selbstwirksam sind, halten oft länger durch. Also die lassen sich von Rückschlägen nicht so leicht verunsichern. Und das kann man zum Beispiel auch trainieren, indem man sich immer wieder fragt, was kann ich denn dazu beitragen durch mein Wissen oder durch mein Können, was etwas an der Situation verändert. Oder auch, dass man zum Beispiel versucht, diese intrinsische Motivation, diese ganz tiefe, echte, ehrliche Motivation in sich wachzukitzeln und sich zu fragen, warum interessiert es mich? Und dass man nicht so sehr abhängig ist von der externen Motivation, sowas wie Lob oder Erfolg. Denn wir wissen, wenn dieser Erfolg nicht direkt eintritt, dann kann natürlich ganz leicht passieren, dass man nicht mehr motiviert ist, wenn die ersten Rückschläge kommen. Und Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit brauchen nicht immer Lob oder brauchen nicht den direkten Erfolg, sondern können länger durchhalten. Und das kann man im Alltag auch nochmal trainieren, dass man sich Projekte vornimmt und die durchzieht und dadurch selber so ein bisschen trainiert, Dinge zu machen, auch wenn nicht direkt das Ergebnis kommt. Also so ein Beispiel im Alltag ist, jemand möchte 10 Kilo abnehmen und er fängt jetzt an, mehr Sport zu machen oder seine Ernährung umzustellen. Und am nächsten Tag hat er nicht 10 Kilo weniger. Und die Gefahr ist jetzt aufzuhören, wenn der Erfolg nicht direkt eintritt. Und die Menschen, die es also schaffen, das Lob oder den Erfolg auch erstmal warten lassen zu können, die sind oft eben ausdauernder. Und sowas im Alltag zum Beispiel zu trainieren, kann auch helfen. Und natürlich auch ein optimistisches Denken. Also sich immer wieder auch im Alltag zu fragen, was ist denn jetzt gut daran, wenn etwas auch schief geht? Man verpasst den Bus und man ärgert sich nicht, sondern man fragt sich, was ist jetzt gut daran? Und trainiert so ein bisschen dieses positive Denken, um dann eben auch in der Krise sich zu fragen, was ist denn jetzt gut daran? Weil Krise ist ja eigentlich nur ein Richtungswechsel. Ja, auch der Scheitelpunkt ist ja eigentlich nur ein Richtungswechsel und sich zu fragen, was bedeutet dieser Richtungswechsel jetzt für mich, zum Beispiel im Beruflichen?
Du arbeitest ja auch als Coach und berätst dann auch Unternehmen und Mitarbeitende. Wie trainierst du da Mitarbeitende gerade in Bezug auf die Resilienz im beruflichen Kontext?
Also da geht es genau um diese Sachen, die wir gerade schon besprochen haben. Da geht es um Fehlerkultur, da geht es um Kommunikation, also ein Klima zu schaffen, in dem es möglich ist, solche Dinge anzusprechen und auch auf eine ruhige, wohlwollende Weise über Fehler, über Pannen, über Rückschläge zu diskutieren. Auch ein hierarchiefreies Denken, dass also jede Idee sozusagen gehört werden darf. Aber auch ein Umgang mit Stress ist ganz wichtig, weil wenn wir im Stress sind, sind wir im Tunnelblick. Und genau das kann ja auch passieren. Wenn wir dieses Gefühl haben, wir drohen zu scheitern oder wir sind gerade in einer Scheiterphase, dass wir so sehr in den Tunnelblick verfallen und so sehr uns verbeißen in etwas, dass wir eben keine guten Entscheidungen mehr treffen und dann auch kein gutes Verhalten mehr zeigen. Das heißt, es geht auch darum, wie komme ich wieder in Ruhe, wie komme ich in Entspannung, damit ich überhaupt auch klar denken kann und gute Sachen entwickeln kann.
Was brauchen wir denn insgesamt für eine gute oder eine bessere Scheiterkultur?
Also wir brauchen erst einmal diese Idee davon, was ist Scheitern? Also es lohnt sich auch mal miteinander, genau das, was wir gerade tun, mal darüber zu sprechen, was verbinde ich mit dem Begriff und gibt es bessere Begriffe und auch mal einfach miteinander zu brainstormen. Und ich schenke euch gerne meinen Begriff des Realitätschecks und mal gucken, ob ihr damit was anfangen könnt, ob das für euch interessant ist. Und vor allem sozusagen ins produktive Machen zu kommen, aber eben in dieser Scheitelpunkt-Idee, dass ich bereit bin, die Richtung zu ändern. Ich denke, das ist so das Entscheidende, wenn wir damit konfrontiert sind, dass wir das eben nicht als in diese Opferhaltung geraten, in diese, der ist schuld, das System ist schuld, sondern uns wirklich fragen, was kann ich daraus lernen, was soll ich daraus lernen und was kann ich jetzt tun? Ich denke, das ist das Wichtigste, wenn wir über Scheitern nachdenken.
Du hast es gerade gesagt, den Zeitpunkt auch erkennen und auch diesen Realitätscheck zu machen. Manchmal ist es ja aber auch für viele, die so sehr drinstecken, die das möglicherweise auch sehr vereinnahmt, logischerweise, wenn man seine Idee umsetzen möchte, dann will man oder kann man das möglicherweise auch gar nicht erkennen und zögert das vielleicht hinaus. Inwiefern gibt es da von deiner Seite aus Tipps, um zu sagen, ja, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt ist der Scheitelpunkt, die Richtung muss geändert werden?
Ja, wahrscheinlich erkennen wir den Scheitelpunkt immer sehr spät, nämlich dann, wenn die Kurve am engsten ist, weil da ist auch der Schmerz am größten. Und ich denke, dass der Schmerz dazugehört. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, schmerzfrei zu scheitern, sondern eben den Schmerz produktiv zu nutzen. Weil es ist ja völlig in Ordnung, nicht vorschnell etwas aufzugeben oder vorschnell Korrekturen zu machen, die vielleicht gar nicht notwendig wären, sondern eben sich zu überlegen, dass Scheitern nicht das Gegenteil von Erfolg ist, sondern es ist ein Teil von Erfolg. Thomas Edison wird dieser schöne Satz zugesprochen, dass er 5000 Möglichkeiten kennt, wie man keine Glühbirne baut. Und wir wissen ja, es gibt Glühbirnen, also es war eine gute Idee und man hat es irgendwie hinbekommen. Aber wenn man eben nach der 4999. Variante aufgehört hätte, dann hätten wir jetzt kein Licht. Ja? Und dahin zu kommen und eben zu sagen, der Schmerz ist in Ordnung, es darf anstrengend sein. Und der Schmerz ist eben auch eine Motivation, etwas zu ändern, aber eben im produktiven Sinne und nicht in dieser Opferhaltung und in diesem, ich versuche es jetzt nie wieder. Und wäre das System anders gewesen, hätte ich es geschafft? Vielleicht. Aber jetzt ist das System halt so. Und jetzt ist die Frage, wenn es dir wichtig ist, was kannst du lernen daraus, was kannst du verändern, wie kannst du die Dinge besser machen, damit sie realistischer werden. Und es ist auch übrigens ja völlig in Ordnung, irgendwann zu einem Punkt zu kommen und zu sagen, dieses Vorhaben macht für mich jetzt keinen Sinn mehr. Und das kann ja auch ein Learning sein. Man muss ja nicht auf Teufel komm raus alles durchziehen. Man kann ja auch sagen, okay, das habe ich probiert. Das sind meine Learnings, die nehme ich mit für das Nächste. Aber das werde ich jetzt trotzdem nicht mehr versuchen. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
Im Flopcast geht es ja nicht nur ums Scheitern, sondern vor allem auch um die neuen Träume, die Gründerinnen und Gründer dann wieder haben und damit auch durchstarten und erfolgreich sind. Vielleicht ganz persönlich jetzt nochmal, ich habe das Gefühl, du hast mindestens auch einen Traum für dich selber persönlich erfüllt. Wie kam der zustande und wie hast du die Kraft geschöpft dafür?
Mindestens 999 Träume vielleicht sogar. Also ich würde zum Beispiel rückblickend sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte, diese innere Kündigung, von der ich eingangs gesprochen habe, weil nur dadurch war ich bereit, meine Festanstellung zu kündigen und mich eben auf 6 Jahre Studium einzulassen und eben auch auf ganz viele neue Situationen und Anstrengungen einzulassen. Und dieses Buch würde heute hier nicht stehen, wir würden heute hier nicht miteinander sprechen, wenn ich nicht damals diesen Schritt gemacht hätte. Und ich bin total dankbar dafür und komme ja auch selber immer wieder in Situationen, wo ich merke, hier gibt es eine Sackgasse oder einen Endpunkt und erinnere mich gerne daran zurück und sage, Mensch René, erinnere dich daran, als du 29 warst und diese innere Kündigung hattest, da ist was Produktives draus erwachsen. Und wie kannst du sozusagen mit diesem Mindset wieder auf das schauen, wo du jetzt eine Sackgasse spürst? Und es kann ein paar Tage, paar Wochen, paar Monate dauern, bis ich dann auch in so eine Haltung komme, aber eben genau dieses, es kann was Gutes draus erwachsen. Und das ist ja übrigens auch eine schöne Übung für alle, die gerade hier sitzen oder die uns auch im Podcast zuhören, sich eben nochmal rückblickend zu fragen bei den Krisen des Lebens. Was ist denn daraus Positives erwachsen? Manchmal ist es sowas wie eine Beziehung, die zu Ende gegangen ist. Und 3 Jahre später sagt man, Gott sei Dank sind wir jetzt nicht mehr zusammen. Oder ein Job, der beendet ist. Erstmal war das die totale Katastrophe. Aber dann eben 3 Jahre, 10 Jahre später sich zu fragen, wo stehe ich denn heute und wie war das dadurch möglich? Das kann uns ja auch nochmal Kraft geben, weil wir darauf vielleicht ja auch schließen können, was sind denn meine Resilienzbausteine? Was sind meine Stärken, die mir in der Krise helfen? Und ich habe vorhin zum Beispiel gesagt, bei mir ist es eben die Kommunikation mit anderen, ganz viel reden, anderen davon erzählen und sagen, ich bin gerade traurig, ich bin antriebslos, ich habe Angst, dass was scheitert. Und durch dieses Reden gute Ideen zu bekommen und auch selber nochmal andere Fragen gestellt zu bekommen, um ein anderes Denken herstellen zu können. Und ich denke, das ist die Chance, weil Scheitern, wie auch immer wir es sehen, gehört zu jedem Leben dazu. Also, dass Dinge nicht funktionieren, dass Dinge enden, dass Dinge nicht klappen, dass es Rückschläge gibt. Und die Frage ist eigentlich immer nur, wie gehen wir damit um?
Jetzt gibt es ja doch einige Gründerinnen und Gründer, die so richtig auf die Nase geflogen sind mit ihrer Idee und möglicherweise auch nicht vorher die Chance hatten, sich darauf irgendwie mental darauf vorzubereiten. Du hast es jetzt schon angesprochen, aber trotzdem auch da nochmal ganz konkret die Frage, wie zur Hölle kann ich die Kraft schöpfen, nach so einem Schmerz und nach dem Scheitern wieder neu aufzustehen, einen neuen Traum für mich zu entwickeln und vielleicht auch sorgenfrei oder angstfrei diese Idee neu zu verfolgen?
Das ist ja eine Resilienzfrage und Resilienz vergleiche ich ganz gerne mit dem Immunsystem. Wir haben das körperliche Immunsystem, wir haben das psychische Immunsystem und wir kennen, wenn wir krank sind, diesen totalen Tiefpunkt, keine Kraft mehr zu haben, nur im Bett zu liegen, uns nicht vorstellen zu können, auch nur 3 Schritte zur Apotheke zu laufen. Wenn wir uns die Ruhe gönnen, wenn wir dem Körper gönnen, dass er wieder zur Kraft kommt, wenn wir uns gut nähren, auch mit Vitamine und so, dann kommt ja irgendwann die Kraft und wir machen vielleicht irgendwann sogar einen Marathon mal wieder. Und ähnlich, finde ich, ist es eben mit unserer Psyche. In der tiefsten Krise haben wir die Vorstellung, wir sind so gelähmt, wir sind antriebslos, das haftet an uns vielleicht auch wie Pech. Und wir können nie wieder an was anderes sozusagen denken oder nie wieder was Gutes gestalten. Aber auch hier ist die Frage, wie komme ich zur Ruhe? Wie bekomme ich eben meine psychische Vitamine? Was stärkt mich hier auf dieser Ebene? Und wie kann ich langsam die ersten Schritte wieder gehen, um dann auch diesen psychischen Marathon zu machen? Und ich bin mir ganz sicher, wenn man einmal gebrannt hat für etwas und eine so große Idee hatte, dass man sich selbstständig gemacht hat, dass man was gegründet hat, dann wird man auf kurz oder lang natürlich wieder was Neues sehen. Es ist vielleicht auch so ein bisschen mit dem Verliebtsein. Wenn die Liebe gerade vorbei ist, dann denkt man sich, oh Gott, warum lohnt es sich überhaupt noch, auf dem Bett aufzustehen? Und irgendwann wird man schon mal wieder diese Schmetterlinge fühlen und sich freuen, dass man den oder die andere treffen kann. Und so ist es, glaube ich, auch im Beruflichen.
Das Bild mit dem Immunsystem finde ich ganz spannend. Wenn ich das übertrage, müssen wir eigentlich alle mal scheitern?
Wir werden ja sowieso scheitern, von daher muss man sich ja gar nicht fragen, ist es in Ordnung zu scheitern oder nicht. Es passiert, so wie wir alle eine Grippe bekommen oder uns vielleicht auch mal theoretisch ein Bein brechen könnten. Natürlich gehört Scheitern dazu und wir können aus Krisen natürlich immer uns stärken. Ja? Also es gibt diesen Begriff der posttraumatischen Belastung, aber es gibt auch den Begriff der posttraumatischen Reifung. Also wir können eben aus Krisen lernen, wenn wir uns damit auseinandersetzen und wenn wir bewusst mit ihnen umgehen und sie eben nicht als Charakterschwäche deuten oder als ich bin zu dumm deuten, sondern wenn wir eben diese ganzen Scheiterhäufchen, die da vor uns liegen, uns genau angucken und dadurch ja auch Ideen entwickeln können, was zu tun ist.
Schöne Abschlussworte. René Treder hier im Flopcast beim Podcast Radio Detektor FM. René Treder ist Journalist, Psychologe und Coach für Organisationspsychologie und wir haben über das Scheitern gesprochen und Wege zu einer besseren psychischen Widerstandskraft. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für deine Fragen und vielen Dank fürs Hiersein.
René Treder benutzt selbst lieber das Wort Realitätscheck anstatt Scheitern, um nicht immer nur an das Negative zu denken, das viele ja mit Scheitern verbinden. Das ist einer seiner Tipps, um besser mit dem Scheitern umzugehen. Außerdem können wir unsere Resilienz stärken, also unser psychisches Immunsystem, indem wir zum Beispiel in kleinen alltäglichen Misserfolgen versuchen, auch das Gute zu sehen und etwa konkret überlegen, was gut daran ist, dass wir jetzt den Bus verpasst haben. Solche alltäglichen Übungen stärken uns dann auch für den Umgang mit größeren Krisen, sagt René Treder. Das war unsere besondere Flopcast-Folge von der Leipziger Buchmesse. Unterstützung kam von Stefan Siegert, der auch das Interview geführt hat. Und die Folge wurde von Tim Schmutzler produziert. Nächste Woche geht es mal wieder um das Thema Geld. Denn Lars Meier musste zu Beginn seiner Karriere erstmal 100.000 Euro Schulden abstottern. Wie sehr ihn das für seinen weiteren Karriere- und Lebensweg geprägt hat, hört ihr nächste Woche im Flopcast, überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Anja Bolle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.